Das ist der Elektroautomobil-Podcast
mit Markus Zacher
und Valentin Buss.
Diese Episode wird unterstützt von Mannekes.
Zumindest in Deutschland, aber wahrscheinlich auch in vielen anderen Ländern, sind die meisten neu zugelassenen E-Fahrzeuge Geschäftswagen. Entsprechend ist es wichtig, das Laden von Geschäftsfahrzeugen zu betrachten. Und das gilt nicht nur für das Laden im Unternehmen, sondern natürlich auch für das Laden von Geschäftsfahrzeugen zu Hause, denn viele nehmen ja ihren Dienstwagen auch dann nach Feierabend mit. Hier stehen Fuhrparkmanager einerseits vor der Herausforderung, dass eine Vielzahl von Fahrzeugen geladen werden muss und andererseits auch vor der Herausforderung, diese Ladevorgänge dann korrekt abzurechnen, insbesondere wenn sie eben nicht auf dem Firmengelände stattfinden.
Ja, unserem heutigen Gast sind diese Herausforderungen allerdings nichts Neues, weshalb er mit seinem Unternehmen Juice Technology bereits entsprechende Ladelösungen entwickelt hat, beziehungsweise auch noch weiter entwickelt. Wie diese Lösungen aussehen und welche Anwendungsfälle sich damit abdecken lassen, das wird uns heute Christoph Erni, CEO und Gründer von Juice Technology, in dieser Episode erläutern. Herzlich willkommen, Christoph, hier bei uns im Podcast.
Ja, vielen Dank, Markus und Valentin, dass ich zu Gast sein darf.
Ja, Christoph, wie immer am Anfang, möchtest du dich einmal kurz vorstellen, wie es zu Juice gekommen ist und vielleicht ganz grob, was euer Portfolio ist, was ihr heute so anbietet?
Ja klar, sehr gern. Ich komme aus der IT. Ich war immer ein EDV, hieß das damals Mann, und habe dort meine ganze Karriere verbracht, später eine kleine Unternehmensberatung gegründet. Und da auch verschiedene Startups begleitet, auch eigene gegründet, natürlich immer ein bisschen IT-lastig. Und irgendwann bin ich dazu gekommen, so ein Elektroauto zu bestellen im 2010. Da gibt es eine Story dazu, kann man überall nachlesen. Eigentlich habe ich aus Frust über ein Mittagessen so ein E-Auto bestellt, weil dort so ein Ökofundi dabei war. Und der hat mir erklärt, dass man auf jeden Fall nicht mit dem Auto rumfahren soll. Er wird aber mit dem Flieger nach Bali gehen, weil er interkulturell sich austauschen muss und so. Und irgendwie habe ich gedacht, das ist so, die Leute, die nur schwatzen und nichts tun. Und am Nachmittag ist ein Geschäftspartner vorbeigekommen und hat gesagt, du, in Amerika entwickelt einer so ein E-Auto. Und ich glaube, ich hätte gesagt, das interessiert mich nicht. Und habe dann aber noch mit diesem Mittagessen im Hinterkopf gedacht, also gut, ich will nicht einer sein, der nur schwatzt, sondern ich will es ausprobieren. Vielleicht ist es ja besser. Und habe dann das E-Auto bestellt. Und das ist dann 2013 auch geliefert worden. Und da war eigentlich wirklich alles besser als an meinen früheren Fahrzeugen. Nur das Laden, das war schwierig. Also habe ich gedacht, man könnte ja irgendwie was dazu tun, wenn es schon überall Strom gibt, aber noch keine Ladesäulen, dass man eine Ladesäule macht zum Mitnehmen. Und so hat Juice den Anfang genommen mit mobilen Wallboxen, wenn man so will. Ja, wir haben diesen Bereich eigentlich gegründet und das ist auch heute noch ein Kern unseres Portfolios. Mittlerweile wächst es ja auch bei uns zusammen, die mobilen Stationen und die Wandladestationen. Faktisch ist es eigentlich dasselbe, unsere Stationen können das Gleiche, sind einfach noch flexibler, sicherer, kleiner, robuster. Und gleichzeitig haben wir aber auch noch einen Bereich mit den Schnellladestationen, den wir ebenfalls noch aufbauen, wenn man so will, auch mit mobilen Geräten unter anderem, die man einfach hinstellen kann. Man kommt mit einem Lastwagen, setzt das Gerät hin, samt einer Batterie, kommen wir vielleicht später noch drauf, und hat so eigentlich auch eine mobile DC-Station. Als Firma stehen wir dafür, es soll auf jeden Fall praktisch sein, es soll sicher sein, es soll eine kleine Hürde haben, um überhaupt auf E-Autos umzusteigen. Ich glaube, das ist auch das Wichtigste, was wir tun können in diesem neuen Markt, dass wir eben die Hürde senken. Es ist ja in neuen Branchen immer so, dass es manchmal so ein bisschen ingenieurgetrieben ist und man es gerne komplex macht und wir haben es halt gerne einfach.
Ja, das ist wahrscheinlich auch ein guter Ansatz, wenn wir uns jetzt das Thema Flotte laden so ein bisschen anschauen. Denn wie wir eingangs schon erwähnt haben, da steht man als Fuhrparkmanager erstmal vor irgendwelchen Herausforderungen. Man muss sich überlegen, wie man die Autos lädt, wie man das abrechnet. Gibt es denn da aus deiner Sicht so typische Szenarien, die man als Fuhrparkmanager, ja, mit denen man üblicherweise konfrontiert ist und die ihr dabei auch betrachtet?
Ja, wir haben natürlich mit vielen, vielen Fuhrparkmanagern gesprochen, also wie wir es überhaupt immer machen. Wir versuchen einfach auf die Kunden zu hören, weil die die Produkte ja nachher täglich brauchen müssen. Und deshalb sollten die auch so aufgebaut sein, dass die eben den Kunden Spaß machen. Es hat sich in diesen Gesprächen gezeigt, dass es drei hauptsächliche Anwendungen gibt eigentlich. Es gibt einerseits diese Flotten, die halt einfach einmal am Tag ausfahren und über Nacht in den Unternehmen stehen. Also die können schön langsam über Nacht laden. Dann gibt's die Flotten, die mehrmals täglich wieder zurückkommen und irgendwas aufladen und dann wieder rausfahren. Die brauchen irgendeine Schnelllademöglichkeit. Und dann gibt's noch diese typischen Flottenfahrzeuge, die über Nacht von den Mitarbeitern nach Hause genommen werden und dort laden. Dort geht's natürlich darum, dass man diesen Strom, der Mitarbeiter dann persönlich zur Verfügung stellt, dass der schnell und automatisch abgerechnet wird. Und wir haben jetzt versucht, für jedes von diesen Anwendungsgebieten eine Lösung zu haben, die einfach möglichst ideal funktioniert.
Ja, du hattest jetzt für drei Anwendungsfälle skizziert. Der erste, der klingt für mich so ein bisschen wie das typische Postauto, das tagsüber rumfährt, nachts aber eigentlich nicht in Betrieb ist. Wahrscheinlich in Handwerksbetrieben ist es teilweise ähnlich. Der zweite Fall, ja, da fällt mir jetzt ganz spontan gar nicht genau ein, wer das so der typische Kunde ist. Der dritte wiederum ist, denke ich, auch klar, das sind so, ja, der typische Dienstwagen, der wahrscheinlich auch eher ein PKW ist, der dann mit nach Hause genommen wird. Und ja, du kannst da gerne vielleicht nochmal zu erläutern, wie ihr diese drei Szenarien abdeckt. Und vielleicht fällt dir auch für das zweite Anwendungsfall noch ein Beispiel ein.
Ja, ja, da haben wir natürlich ein paar davon auch, die natürlich jetzt schon Kunden sind, das auch ausprobieren. Also der erste ist tatsächlich so, wie du sagst, das sind typischerweise Fahrzeuge, die natürlich nicht viel Strecke zurücklegen. Und deshalb reicht's, wenn man die langsam über Nacht lädt. Typischer Wallbox-Fall. Im Geschäft wird geladen. Speziell vielleicht ist, dass es immer wieder Unternehmen gibt, die jetzt auch mit Anhänger unterwegs sind. Halt auch, wer zum Beispiel in der Stadt was transportiert, vielleicht nicht so schwere Güter, dafür sehr sperrige Güter, die werden in Anhängerzügen von so 3,5 Tonnen Fahrzeugen transportiert. Und dafür haben wir eine Lösung gemacht mit einer Kabelrolle, mit 14 oder 16 Meter Kabel drauf, so dass man auf jeden Fall immer zum Fahrzeug kommt, wenn das über Nacht geparkt ist. Meist schon an der Ladebucht, damit natürlich das morgens früh dann beladen werden kann und rausfahren kann. Mhm. Ich glaube, es ist aber kein spektakulärer Fall. Das einzig Schwierige da war natürlich, diese Kabelrolle so zu bauen, dass die nicht überhitzt, weil es gibt ja dann schnelle Spulenwirkung und wir haben da Temperatursensorik drin und noch andere spezielle Mechanismen, damit eben diese Spule sich nicht aufheizt, auch wenn sie mal nicht ganz abgerollt ist.
Wenn man da aber über Nacht lädt, dann kann man ja wahrscheinlich eh die Ladeleistung ja auch relativ stark drosseln. Also dann besteht ja wahrscheinlich gar nicht die Notwendigkeit, da mit 11 oder 22 kW voll durchzufahren, gerade wenn ich vielleicht dann 5, 6, 7 Fahrzeuge im Depot habe, oder?
Auf jeden Fall, klar. Das ist immer mit Lastmanagement hinterlegt und das optimiert dann zusammen mit allem, was man sonst im Hintergrund noch berücksichtigen will, sei es Strompreise oder sei es andere Verbraucher in der Fabrik oder was auch immer das für ein Unternehmen ist, optimiert dann den ganzen Ladevorgang ganz genau, so dass auf jeden Fall die Kosten eben für Spitzenleistung möglichst nicht anfallen. Es ist ja überhaupt ein übergeordnetes Thema, dass man eben nicht kurzzeitige Spitzenleistungen generiert, die ja als Wirkleistungskosten immer sehr, sehr zu Buche schlagen, weil man dann den ganzen Monatstarif ja auf diese einmaligen Spitzenleistung zahlen muss, sondern man will möglichst eine tiefe, gleichmäßige Grundlast haben. Das optimieren wir so. Aber der zweite Fall, du hast ja gefragt, wer soll mehrfach am Tag zurückkommen und irgendwie kurzzeitig laden? Also großer Kunde ist zum Beispiel ein großes Speditionsunternehmen. Die machen halt 3 Touren am Tag. Ja. Die erste am Morgen, die kann man schön über Nacht laden, wie gehabt. Aber dann kommen die am Mittag nochmal zurück, laden nochmal sowohl die Güter rein, wie auch das Fahrzeug voll. Und das muss dann halt in einer Stunde geschehen, damit er wieder raus kann. Kaum hat er seinen Wurstsalat gegessen, fährt er natürlich die 2. Tour am Nachmittag. Kommt dann so in dem Fall dort gegen 5 nochmal zurück und fährt ab 7 nochmal die Abendtour bis gegen 10, wo er nochmal Ausfahrten macht. Mhm. Und da geht es natürlich darum, dass man zweimal sehr kurzzeitig vollladen kann. Und da kommt auch unser zweites Produkt, also dieser mobile DC-Lader zum Einsatz, der auch eine Batterie hat, weil man natürlich nicht einfach am Mittag und am Abend riesige Spitzen generieren will. Muss ich vorstellen, so ein 200 Kilowatt Lader generiert, zieht ja auch, sagen wir so 250, 300 Ampere aus dem Netz. Und wenn ich jetzt 10 Autos gleichzeitig lade, dann sind das 3000 Ampere, da muss man schon mal gucken, habe ich überhaupt so viel Hausanschluss? Und wenn ja, dann habe ich natürlich enorme Wirkleistungskosten nur für diese zweimal am Tag, wo ich diese volle Spitze ziehe, und der Rest des Tages ziehe ich ja dann fast nichts. Also natürlich sehr, sehr wichtig, dass man dort versucht, mit einer am besten mit einer integrierten Batterie in der Ladestation halt eine sehr, sehr geringe Leistung zu ziehen, dafür permanent. Also so Prinzip Dorfbrunnen. Es plätschert immer ein bisschen aus der dünnen Röhre in den Akku rein, den ganzen Tag. Und dann kann ich auch zweimal am Tag mit den Kühen vorbeikommen und den halben Brunnen leersaufen oder eben die Autos vollladen. Und habe dann trotzdem nicht mehr Spitzenleistung.
Ja. Das ist eine gute Analogie, ja.
Ja, kann man sich gut vorstellen, gell? Vor allem in der Schweiz, wo wir ja so viel Kühe haben.
Das heißt aber auch, dass es wahrscheinlich in Betrieben dann eben auch einfach nicht möglich ist, die Betriebsabläufe so zu steuern, dass die Fahrzeuge halt über den Tag verteilt reinkommen, weil die eben ihre Touren haben und die müssen dann halt mittags, zur Mittagspause zum Beispiel, eben alle laden.
Das ist natürlich so. Du hast natürlich auch auf Kundenseite ja gewisse Bedürfnisse. Also die wollen am Morgen ja beliefert werden. Das heißt, die beginnen die Tour alle morgens plus minus um die gleiche Zeit und sind dann halt eben gegen mittags fertig ausgeliefert, kommen zurück und dann geht die nächste Tour. Also man kann es ein bisschen staffeln, aber ganz so, wie man das wahrscheinlich am grünen Projekttisch machen würde, dass die ganz schön verteilt über den ganzen Vormittag reinkommen, geht schon allein wegen des Verkehrs nicht. Ja. Allein mit Stau und so, du kannst nicht genau planen, wann du wieder zurück bist. Und du wirst einfach dann möglichst schnell in kurzer Zeit viele Fahrzeuge wieder vollpumpen können und wieder raus.
Ja.
Und der dritte Fall, haben wir zum Beispiel ein Projekt mit einem großen Getränkehersteller, auch in Frankreich. Und dort nehmen die Leute also nicht nur die typischen PKWs nach Hause, sondern auch ganze Lieferwagen. Es gibt ja auch von so Großverteilern oder von Online-Händlern, die nehmen die Fahrzeuge auch nach Hause. Dort wird sogar oft so gemacht, dass sie am Abend noch in die Firma fahren, das Auto mit Gütern vollladen, dann nach Hause fahren, das Auto über Nacht an den Strom hängen und am Morgen direkt ihre Tour beginnen von zu Hause aus. Gibt's also immer wie mehr. Und dort ist natürlich absolut entscheidend, dass der Mitarbeiter entschädigt wird für den Strom, den er von zu Hause reinlädt. Und da haben wir als Lösung unseren mobilen Juice Booster 3R, der ja auch so MID genau, also sind wie zertifizierte Zähler, genaue Zähler drin hat und die Lademenge in Echtzeit zurückfunken ins Backend, und Ende Monat bekommt der Mitarbeiter dann vollautomatisch seine Stromkosten erstattet und die Firma bekommt eine Rechnung von uns, wie viel Strom eben gezogen wurde.
Also es sieht dann in der Praxis so aus, dass sozusagen die Mitarbeiter, die bekommen den Juice Booster mit im Fahrzeug rein, stecken den in eine Steckdose. Je nachdem, was sie da zur Verfügung haben, können sie dann schneller oder langsamer laden oder auch was das Fahrzeug natürlich kann. Und die müssen dann auch einmal mitteilen, was sie zu Hause sozusagen für einen Strompreis haben, und dann wird das direkt verrechnet.
Genau so ist es. Je nach Firma können das die Mitarbeiter selber erfassen in der App. Mhm. Da geben sie auch ihre Zahladresse an, wohin dann am Schluss das Geld überwiesen wird. Oder es gibt auch Firmen, die sagen, wir geben einen Tarif vor. Ist natürlich jedem Unternehmen überlassen, wie sie das handhaben wollen. Aber entscheidend ist diese vollautomatische Abrechnung, egal ob er an einer Steckdose lädt, an einer Haushaltssteckdose oder an einer Industriesteckdose. Bei allen Haushaltsdosen haben wir ja Temperatursensorik auch drin, so dass nie was abbrennt oder heiß wird oder spröde wird. Oder es kann natürlich auch über zwei Adapter entweder an Ladestationen mit einer Buchse, mit einer Dose sein oder sogar an Ladestationen, die auch schon Stecker dran haben, wenn er das zu Hause installiert hat. Es gibt ja auch immer wieder in Mehrfamilienhäusern halt schon vorgegebene Installationen, und auch dort funktioniert das über die entsprechenden Adapter, die wir halt einfach individuell ausliefern.
Ah, also wird das dann sozusagen dazwischen geschaltet nochmal, der Juice Booster, oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ganz genau. Der wird dazwischen geschaltet. Also bei einer Steckdose braucht es ihn ja, dann ist es faktisch die Ladestation. Wenn schon eine Ladestation da ist, die man nicht umgehen kann, kann man trotzdem damit laden und auch abrechnen. Es gibt auch Anwendungsfälle, wo die Fahrer dann das Gerät auch noch mitnehmen unterwegs, wenn sie mal irgendwo bei einem Kunden zwischenladen. Das kommt halt sehr darauf an. Also einige Kunden haben zum Beispiel recht lange Standzeiten bei den Abnehmern und verwenden auch dort nochmal den Juice Booster zum Zwischenladen und über verschiedene RFID-Karten können Sie dann sogar diesen Ihren Kunden auch den Strom nochmal separat abrechnen. Also man ist eigentlich völlig flexibel, man kann jeden Anwendungsfall abdecken und wir stellen natürlich fest, es gibt viele feine Facetten und auch da ist entscheidend, dass der Kunde einfach am Schluss eine möglichst sorgenfreie, einfach zu handhabende Lösung hat.
Werbung.
Wenn du nach einer zukunftssicheren Lösung suchst, um dein Elektroauto bequem zu Hause zu laden, dann haben wir genau das Richtige für dich. Das brandneue Wallbox-Programm Amtron4U von Mennekes, dem E-Mobility-Pionier. Speziell für private Endkunden entwickelt, bietet dir Amtron4U alles, was du für dein individuelles Laderlebnis daheim brauchst. Auf mennekes4u.de kannst du dich über die neuesten Wallboxen informieren und sie direkt online bestellen. Das Beste daran, auf Wunsch erhältst du die Wallbox auch inklusive Installation durch einen Elektrofachbetrieb in deiner Nähe. Klingt nach der perfekten Lösung für dich? Alle Infos findest du auf mennekes4u.de. Schau vorbei, wir freuen uns auf dich. Danke, dass du dabei bist und jetzt weiterhin viel Spaß mit dem Podcast.
Was du beschrieben hast, ist ja, fällt für mich jetzt noch in die geschäftliche Nutzung der Fahrzeuge, mit am Abend die Güter auf dem Weg nach Hause sozusagen schon mal mitnehmen und am nächsten Morgen dann von zu Hause starten. Aber dann gibt's ja auch noch die Firmenfahrzeuge, die man praktisch auch privat nutzen kann und da unter Umständen dann aber trotzdem den Ladestrom von der Firma bezahlt bekommt. Da gibt's ja je nach Land wahrscheinlich auch sehr unterschiedliche Regularien, wie das zum Beispiel steuerlich gehandhabt wird. Mhm. Du hattest vorhin schon eine Zertifizierung erwähnt, die dieser Juice Booster enthält. Was gibt's denn dafür für Anforderungen?
Also wenn man privat lädt und das erstattet haben will, braucht man auch in Deutschland kein Eichrecht. Das ist schon mal positiv. Ne? Mhm. Aber natürlich ist ein geeichter Zähler ist Voraussetzung, der einfach ganz, ganz wenig Abweichung hat nach dieser Eichnorm. Und das erfüllen wir mit dem Booster. Und deshalb ist die Abrechnung in allen Ländern tatsächlich möglich und auch steuerlich anerkannt, wenn man das über diesen Booster 3R macht. Mhm. Es kommt natürlich darauf an, je nachdem, was auch die Firmen für Regulatorien haben, ob der Strom bzw. früher das Benzin auch für Privatfahrten bezahlt wird. Es gibt Länder, die haben ja diesen Privatanteil, der einem dann steuerlich aufgerechnet wird, also eigentlich, wenn man so will, als Lohn, als geldwerte Leistung, die ausgerichtet wird, dann kann man natürlich allen Strom über die Firma abrechnen. Dann gibt's aber wiederum Firmen, die sagen, nein, Privatfahrten, gerade auch längere Ferienfahrten, die lädt ihr bitte irgendwie anders, beziehungsweise ihr nehmt eine andere RFID-Karte. Wir liefern ja auch immer zwei mit, also man kann eine davon als privat deklarieren und dann sind das die privaten Ladungen. Natürlich gibt es immer eine Unschärfe, wie viel habe ich jetzt wirklich reingeladen, was habe ich dann privat und geschäftlich abgefahren. Die es ganz genau haben wollen, die machen es mit dem Fahrtenbuch. Mhm. Und die anderen sagen, ja, wahrscheinlich wird sich's übers Jahr in etwa ausgehen. Wir stellen jetzt auch fest, bei den ersten Flottenkunden, die meisten sagen, entscheidend für uns ist ja, dass wir einfach viel, viel weniger Infrastrukturkosten haben, wenn wir eben zu Hause keine Ladestation bezahlen müssen und mit der mobilen Ladestation das abrechnen können, dann darf der Mitarbeiter auch mal noch eine halbe Batterie voll privat verfahren, dann wird sich das übers Jahr wahrscheinlich ausgehen und eben wir haben keine fixen Installationskosten. Das große Problem bei Ladestationen zu Hause installieren ist ja immer, dass wenn der Mitarbeiter das Unternehmen dann verlässt, dass man dort eine Station hängen hat, also eigentlich auch Geld, was investiert ist und vor allem auch Installationsleistung, die man sowieso nicht mehr zurückbekommt. Und wenn man das einspart, muss man wahrscheinlich vielleicht auch beim Verbrauch dann nicht noch auf den letzten Cent achten, weil sich das immer noch sehr gut ausgeht.
Mhm. Ist ja wahrscheinlich in der Verbrennerwelt auch nicht so viel anders gewesen. Der Tank wird vollgemacht und ob ich dann
davon 500 Kilometer dienstlich fahren, danach noch 200 Kilometer privat, so genau wird es dann auch nicht immer auseinanderklamüsert oder halt dann eben über die allgemeinen Steuerpauschalen abgerechnet, die es letztendlich ja dann auch gibt.
Absolut klar, es gibt immer die ganz exakten, die sie über das Fahrtenbuch natürlich nachweisen müssen. Ich glaube, das ist jedem überlassen oder jedem Unternehmen überlassen, wie sie es handhaben wollen. Ich kann jetzt nur von uns reden hier. Ich glaube, wenn man 5 Grad sein lässt, merkt man das Ende ja nicht. Es geht mal auf die andere Seite oder um einen Strich wird sich wahrscheinlich ausgleichen. Mhm. Ja. Und eigentlich möchte ich lieber einen Mitarbeiter, der seine Zeit in die Leistung für die Kunden reinsteckt und nicht noch eine halbe Stunde Fahrtenbuch ausfüllt und sich dabei aufregt.
Ja, das ist, geht wahrscheinlich den meisten so, dass das nicht der größte Spaß ist, Fahrtenbücher zu führen.
Ja.
Genau, aber wenn wir zurück jetzt mal zu Juice kommen, das Produkt habt ihr im Prinzip im Angebot und du hast doch schon genannt, dass man dafür eigentlich auch nur eine Steckdose braucht. Hat auch den Vorteil, wenn man zum Beispiel zur Miete irgendwo wohnt, eine Steckdose kriegt man eher noch installiert als eine Wallbox. Und selbst wenn es dann vielleicht nur eine mit 3,7 kW ist, hat man trotzdem die Möglichkeit, relativ gut zu Hause zu laden und dann trotzdem alles damit abzurechnen. Also ich glaube, das ist dann eine gute Lösung für diesen Heimeinsatz.
Ja, genau so ist es. Ich glaube, das ist auch der Punkt, weshalb jetzt viele Unternehmen eben auf diese Lösung gehen, auf uns kommen. Und es ist trotzdem eine sehr, sehr sichere Art zu laden, egal an welcher Art von Dose. Und das ist natürlich der wichtigste Punkt, dass es wieder keiner am Morgen vor einem abgebrannten Haus stehen, sondern es muss einfach in jedem Fall 100% sicher sein.
Ja, wir hatten es schon ein bisschen auch angeschnitten, jetzt kann man das ganze Thema noch ein bisschen größer aufziehen, wenn man eben eine ganze Flotte laden muss, Betriebshof, das möglichst schnell. Das war ja dieses Anwendungsszenario 2, wo immer mal wieder Fahrzeuge rein und rauskommen und geladen werden sollen. Und dafür hattest du schon den DC-Lader mit Batteriespeicher erwähnt. Wann siehst du denn den Hauptgrund, warum ich mich für so eine Ladestation entscheiden sollte, statt zu sagen, naja, ich nehme vielleicht einfach keinen Batteriespeicher und drossel aber die Leistung, könnte ich ja vielleicht auch machen.
Ja klar, könnte man auch machen, könnte ja auf 50 kW oder sowas runter. Andererseits können ja viele Autos heute zwischen 11 und 22 kW schon AC laden und dass die Ladestation natürlich einfach massiv günstiger, da sprechen wir von vielleicht einem Tausender pro Ladestation. Gut, noch ein bisschen Installation dazu bei der Wallbox, nicht beim Booster. Aber doch von deutlich weniger als von 50.000, die man schnell mal ausgibt für eine DC-Ladestation. Mhm. Wenn es vielleicht eine 50 kW ist, dann gibt es die auch für 20.000, aber ich habe noch Installationskosten. Ich habe, wenn ich mehrere davon installieren muss, auch noch eine erhöhte Zuleitung, die ich dem Energieversorger bezahlen muss. Es läppert sich sehr, sehr schnell zusammen. Und das war auch der Grund, weshalb wir gesagt haben, schon vor 3 Jahren, wir versuchen einen Lader zu entwickeln, der DC zu DC rüberbringen kann. Und das ist eigentlich die Schwierigkeit, DC transformieren, ist nicht ganz so simpel. Wir haben mit der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften so einen Prototypen aufgebaut und das Know-how ist jetzt auch eingeflossen in diesen Juice Ultra 2 Battery. Und der Witz von der Sache ist eigentlich, dass das, was in der Batterie gespeichert wird, dass das direkt in DC dann hochtransformiert wird auf das, was das Auto braucht, 400, 800 oder 1000 Volt und dann direkt ins Auto geht. Also nicht zuerst zurück nach AC, dann wieder zurück nach DC, dass man Umwandlungsverluste hat, sondern eben direkt rüber. Und deshalb ist es auch sehr effizient und reicht natürlich, wenn man jetzt diese Batterie anschaut, die da drin ist mit 230 Kilowattstunden, reicht um, je nachdem wie leer der Akku ist, zwischen 4 bis 6 Autos vollzuladen in kürzester Zeit, währenddem ja aus dem Hintergrund dieser Akku immer noch weiter geladen wird. Und das Witzige ist, dafür reicht schon ein 16 Ampere Anschluss, also eine kleine rote Industriedose reicht schon, weil damit kriege ich den Akku in 24 Stunden schon einmal voll. Also wenn ich nur ein paar Autos habe, reicht das schon bei weitem. Wenn ich mehr habe, dann mache ich einen 32 Ampere Anschluss, also 22 kW. Das zieht dann gleich viel wie eigentlich eine ein bisschen bessere AC-Ladestation. Also immer noch nichts, wenn man so will. Mhm. Und das schön rund um die Uhr. Und das hilft natürlich, dass ich schön Bandenergie ziehe, immer gleich viel beziehungsweise gleich wenig und dadurch keine Werkleistungskosten habe. Und dann kriege ich aber schon über 500 Kilowattstunden in den Akku. Das heißt, ich kann den zweimal am Tag, nee, sogar mehr, ganz entleeren und damit schon irgendwie um die 15 Autos füllen mit so Durchschnittsladungen. Also eigentlich würde das schon reichen, wie man es von Ionity oder Tesla Superchargen kennt, um an einer Raststätte betrieben zu werden. Muss man sich vorstellen, mit einem so kleinen Anschluss und man kann trotzdem alle Bedürfnisse erfüllen, das ist eigentlich schon die perfekte Lösung. Und preislich ist es nicht mal teurer als ein normaler DC-Lader, weil man mit um die 200.000 Investitionen inklusive der Batterie sonst überhaupt keine Kosten mehr hat, dass man keine Werkleistungskosten, die machen schnell 50.000 bis 80.000 im Jahr aus, wenn man eben so Spitzen generiert. Ich habe keine Installationskosten physisch, ich habe keine Kosten für eine erhöhte Zuleitung. Also eigentlich ist das Ding schon im ersten Jahr günstiger als ein normaler DC-Lader.
Es gibt ja auch, ich sag mal, andere Anbieter, die solche batteriegestützten Ladestationen anbieten. Da schien mir aber der Anwendungsfall jetzt erstmal ein anderer zu sein, eher so für die Supermarktparkplätze oder sowas, wo dann eben zusätzliche Werbung noch eine Rolle spielt. Habt ihr euch da jetzt gezielt auf diesen Flotten-Use-Case eingeschossen bzw. optimiert?
Ja, die Station kann natürlich genauso auch beim Supermarkt stehen. Das mit der Werbung haben wir schon vor 8 Jahren mal geprüft. Ich persönlich sehe jetzt diesen Case nicht ganz, dass man noch einen Bildschirm an die Station macht. Wir haben das damals auch sehr lustig gefunden und haben da aber gemerkt bei den ersten Testinstallationen, dass in den meisten Fällen der Bildschirm eben nicht dort steht, wo sehr viel Publikumsverkehr ist. Das heißt, es sieht eigentlich fast niemand. Damit ist die Werbewirkung eigentlich zu gering, weil da geht es ja um Kontakte pro Stunde, die man herstellt. Und wenn dann noch ein Auto davor parkt und lädt, ist erst noch 2/3 vom Bildschirm abgedeckt, dann sehe ich noch das oberste Drittel. Also ist eigentlich die gute Idee, die funktioniert auf jeden Fall am Bürotisch, aber vielleicht nicht in der freien Wildbahn. Deshalb glauben wir nicht, dass man das unbedingt kombinieren muss, obwohl natürlich jeder seine eigene Meinung dazu hat. Aber grundsätzlich kann man sagen, überall, wo überhaupt Schnelllader nötig sind, und das können Einkaufszentren sein, das können aber auch Raststätten sein, das können auch Firmen sein, die es für sich brauchen, überhaupt jede Form von öffentlichem Parkplatz, die sind prädestiniert jetzt für so einen Lader, wie wir ihn bieten. Speziell bei uns ist halt, dass er tatsächlich völlig mobil ist. Also man kommt mit dem Lastwagen, hebt ihn mit dem Kran hin und stellt ihn einfach auf eine ebene Fläche, schließt hinten per Stecker einfach ein 32 oder ein 16 Ampere Kabel an und that's it. Ab dem Moment hat man einen DC-Lader, der vollständig zuverlässig und sicher funktioniert. Ich glaube, das ist der große USP auch hier wieder, möglichst einfach, möglichst schnell, möglichst simpel. Und wenn ich dann das Gefühl habe, jetzt steht er mir im Weg, jetzt stelle ich ihn 2 Parkplätze nach hinten, dann komme ich einfach mit dem Hubstapler oder mit dem Kranlastwagen, heb den rüber, stelle ihn dort wieder hin. Und da zählt keine Installation, keine Zuleitung, die ich irgendwie eingraben muss, was weiß ich. Man kann das alles aufputzen, wenn man so will, machen.
Was ist denn die maximale Leistung, die man zuführen kann? Also geht es auch Richtung 43 kW, 63 Ampere oder?
Ja, genau. Die maximale Leistung, die das Ding umwandeln kann aufs Mal, ist 60 kW. Das heißt, ein bisschen mehr als ein 63 Ampere Anschluss und ein bisschen weniger als ein 125 Ampere Anschluss. Aber ich könnte eigentlich einen 125 reinstecken. Dann kann ich 60 kW aufs Mal reinladen. Und dann kriege ich auch bis zu 210 kW Leistung raus. Im Mindestfall kriege ich 160 kW Leistung raus, was ja auch für viele Fahrzeuge wirklich schon genügt und ordentlich ist. Dieses Wettrennen um riesige Ladeleistungen ist ja schon witzig, oder? Wenn man guckt, man spricht von 400 kW oder von weiß ich noch wie viel kW Ladeleistung. Und wenn ich dann die Ladekurve anschaue, sehe ich, das geht gerade so 3, 4, 5 Minuten und dann geht es sowieso zurück. Und dann frage ich mich schon, brauche ich wirklich diese Spitze für so kurz oder bin ich die 5 Minuten länger dran und habe halt einfach trotzdem viel, viel günstigere Investitionskosten?
Ja, da muss man vielleicht auch, also es ist ein guter Punkt, den du ansprichst, da muss man vielleicht auch berücksichtigen, wie die Laderealität dann oft aussieht. Viele stecken ja dann noch gar nicht bei ja 5% oder unter 10% an, wo man eben die hohen Ladeleistungen sieht bei den meisten Fahrzeugen. sondern vielleicht schon bei 30 oder 50% oder man macht einfach mal nur eine Pause, wenn man jetzt gerade halt mal Hunger hat und man nutzt die Zeit einfach. Und da ist dann diese Spitzenleistung gar nicht so relevant. Und gerade vielleicht in diesem ja, Supermarkteinsatz oder auch in der Flotte, das geht ja so ein bisschen dazu über, ich stecke halt mal an, wenn ich jetzt gerade die Zeit habe, wenn jetzt die Mittagspause ist und nicht, weil ich jetzt vielleicht unter 10% habe. Und ich gehe auch davon aus, dass die meisten Fahrzeuge ja auch so dann ausgelegt oder gewählt werden, dass sie eben nicht immer auf knapp 0% ins Depot kommen, sondern auch immer ein bisschen Puffer haben. Sprich, diese ja, Spitzenleistung wird man bei den Autos wahrscheinlich sehr selten sehen. Und vielleicht was auch noch ein anderer Aspekt ist, der glaube ich gerade auch, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz aussieht, aber in Deutschland durchaus ein großes Thema ist, die Netzanschlussleistungen überhaupt zu bekommen, die genehmigt zu bekommen, da bis der Trafo gebaut ist. Da kann schon sehr viel Zeit vergehen, so wie man das so aus der Branche zurückgespiegelt bekommt. Das heißt, da hat man natürlich mit so einer batteriegepufferten Lösung und meiner Sicht dann viel schneller die Möglichkeit, die Infrastruktur mal darzustellen, die ich benötige, um ja meine Flotte am Laufen zu haben.
Ja, du triffst den Nagel auf den Kopf. Wir haben auch in Schweden jetzt solche Rückmeldungen bekommen, dass eben, dass es 3-4 Jahre geht, bis überhaupt die Leistung zur Verfügung steht. Und deshalb, glaube ich, ist es wirklich wichtig, dass man auch Ladeinfrastruktur ausbaut oder hinstellt, die eben netzdienlich arbeitet und die nicht nur die Peaks maximiert. Und es ist tatsächlich so, wie du auch sagst, beim E-Autofahren fährt man sich ja ganz anders als beim Benzinautofahren. Man lädt immer ein bisschen nach, wo man kann und ist eigentlich viel näher beim richtigen Leben. Nur beim Benzinauto fährt man ganz leer, weil man dann an eine unwirtliche Tankstelle gehen muss und dort noch den Zapfhahn 10 Minuten halten muss, weil es einfach kein sexy Vorgang ist. Aber beim E-Autoladen stecke ich einfach ein und dann gehe ich meines Wegs. Ich kann dann einkaufen oder ich kann Nickerchen nehmen oder einen Kaffee. Ich kann was Sinnvolles mit der Zeit anfangen. Deshalb kann ich auch immer laden, wenn ich irgendwo nur kurz was brauche, nur ein bisschen auffüllen will. Und im richtigen Leben ist es ja auch so. Ich trinke jetzt einen Schluck Wasser und ich trinke am Mittag einen Schluck Wasser und ich warte nicht die ganze Woche und dann am Samstag, dann saufe ich 40 Liter aufs Mal wie ein Kamel. Das gibt's eigentlich sonst nirgends. Nur weil wir es von Benzin gewohnt sind, müssen wir dieses absurde Verhalten nicht auf Elektro übertragen. Und deshalb sollte man es so machen, wie du gesagt hast, Markus.
Ja, ich glaube, also es gibt da wahrscheinlich für alles den Anwendungszweck, aber ich denke, die meisten Ladungen fallen in diese Kategorie, doch eher gelegentlich zu laden und seltener dieses, jetzt muss ich aber hier die 1000 Kilometer heute durchfahren und da kommt es auf jede Minute an, ist dann doch eher ein Edge Case, der aber doch sehr häufig betrachtet wird und große Relevanz auch am Stammtisch hat.
Mhm. Damit haben wir ja jetzt praktisch auch den Bogen geschlagen zu dem Thema vom Anfang, nämlich die Hürde einfach möglichst abzusenken, dass diese vielen kleinen Ladevorgänge dann eben auch so mühelos wie möglich sind.
Genau. Ja, und damit würde ich auch den Podcast an dieser Stelle abschließen. Vielen Dank, Christoph, dass du bei uns hier zu Gast warst und uns ein bisschen was über das Thema Flotte laden erläutert hast und ja, wie Valentin schon gesagt hast, dass es die Lösungen gibt, mit denen man das sehr convenient machen kann, die Hürden absenken kann, sodass es einfach wird, dass man vielleicht einfach mal loslegen kann. Durchaus auch die Möglichkeit hat, das ja sukzessive auszubauen, sowohl seine Flotte als auch die Ladeinfrastruktur dazu und dem eigentlich dann nicht mehr viel im Wege steht.
Ja, so ist es. Es freut uns, wenn das endlich in der Breite verstanden wird, wie tief die Hürde ist und wie viel mehr Komfort das auch bietet für die Unternehmen und für die Mitarbeiter.
Na, dann vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst und auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken wir uns, dass ihr uns wieder eingeschaltet habt und freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dann und auf Wiederhören.
Tschüss.